Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste reinschießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
Kennt ihr das? Diese Aussage, ich weiß noch genau, wo ich war, als das und das passiert ist. Der Elfmeter von Andreas Brehme 1990 zum Beispiel. Das Hochsprunggold von Ulrike Maifahrt 1984 für die Älteren. Nia Künzers Tor in der Verlängerung der WM 2003. Wer dabei war, wird heute wahrscheinlich noch wissen, wie er oder sie das gesehen hat. Und vielleicht bezeichnet er oder sie eins dieser Ereignisse auch als das Spiel meines Lebens. Und zu eben solch einer neuen Ausgabe von das Spiel meines Lebens möchte ich euch heute wieder begrüßen. Ein solcher Wo-warst-du-als-Moment ist sicherlich auch der Fehlstart von Usain Bolt im 100-Meter-Endlauf der Leichtathletik-WM 2011. Meine heutige Gästin war live vor Ort. Hallo Malisa.
Hallo Andreas. Danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast jetzt hier für mich und für das Spiel meines Lebens. Wir wollen heute nicht nur über den Endlauf und die 100 Meter von Usain Bolt sprechen, was damals wirklich ein absoluter Schockmoment war für die Weltleichtathletik, sondern insgesamt über die Leichtathletik-WM 2011. Du warst damals vor Ort und darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal müssen wir das, und Ehre wem Ehre gebührt, müssen wir dich natürlich ein bisschen vorstellen. Du bist oder warst Journalistin für den SID, deswegen warst du auch damals vor Ort bei der Leichtathletik-WM 2011. Ist dir so ein bisschen das Sportinteresse dann auch in die Wiege gelegt worden?
Absolut gar nicht, lustigerweise. Ich komme aus einer relativ sportuninteressierten Familie, wenn man jetzt mal vom hobbymäßigen Golfspielen meiner Mutter absieht. Ich weiß tatsächlich nicht, wo es herkommt. Wie gesagt, also bei uns war das nie so Thema. Meine Mutter sagt bis heute, was deine Interessen angeht, bist du nicht mein Kind. Irgendwie weiß ich nicht, das haben sie verwechselt, weil ich halt auch einfach, abgesehen von der Leichtathletik, wahnsinnig interessiert bin, was Fußball angeht, was American Football angeht. Snooker, so ziemlich alles, was irgendwie mit Ballsport zu tun hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber katastrophal schlecht bin in Ballsportarten. Und es hat sich dann halt irgendwie ergeben, dass es eine Uni gab, die einen Sportstudiengang angeboten hat. Und ich mir dachte, naja, irgendwas musst du ja hinkriegen. Und dann verbindest du halt mal irgendwie Interesse, Hobby, Spaß mit irgendwas, womit du vielleicht mal Geld verdienen kannst. Und so kam ich halt zum Sportjournalismus und wie gesagt, habe halt einfach tatsächlich den Traum wirklich gemacht, das Hobby zum Beruf zu machen.
Aber es ist ja wirklich so ein bisschen elterliche Prägung. Also wenn ich in meinem Freundeskreis rumschaue, Leute, die sich für Sport interessieren, da haben die Eltern sich schon für Sport interessiert, beziehungsweise waren die Eltern in irgendeiner Weise in den Sport involviert. Sowas, was du jetzt hier erzählst, das habe ich, glaube ich, selber so noch nie erlebt, dass sich jemand für Sport interessiert, obwohl es die Eltern nicht machen. Wann fing das bei dir an?
Tatsächlich sehr, sehr früh. Also wenn ich jetzt ganz früh anfange, dann sitzen wir morgen noch da. Das erspare ich allen. Ich bin halt selber viel gelaufen, Mittellangstrecke, so ein bisschen im Verein, aber nie auf Wettkampfniveau. Fand das halt sehr großartig und habe dann irgendwann auch diese Faszination für mich entdeckt, das Ganze, blöd gesagt, vorm Fernseher zu erleben. Weil es reißt mich einfach mit. Ich fieber dann mit, ich springe vom Sofa auf, ich feuer die Leute an und brülle meinen Fernseher an, sodass ich denke, so, ich habe die jetzt zu Gold gebrüllt, so ungefähr. Deswegen, also ich wage zu behaupten, richtig angefangen hat es mit den Olympischen Spielen Barcelona.
Ja.
Da war ich im Sommerurlaub und habe vom Sommerurlaub nicht so wahnsinnig viel mitbekommen.
Heike Henkel damals unter anderem?
Unter anderem, aber es war irgendwie die Kombination aus allem, ja, tatsächlich. Also da war ich auch nicht so auf Länder, Mannschaften, Personen fixiert, sondern dieses große ganze Sportereignis. Also wow, das war Wahnsinn. Also, da war ich halt auch im Teenie-Alter. Da wirst du halt geprägt.
Absolut. Das meinte Barcelona, meine ich halt, für mich bleibt Barcelona komplett mit dem Hochsprungsieg von Heike Henkel verbunden. Ich habe damals auch alles geschaut, was die Olympischen Spiele hergab, aber dieser Olympiasieg von Heike Henkel bleibt mir halt nachdrücklich in Erinnerung damals.
Ja, bei mir auch definitiv, weil es für mich halt auch einfach eine komplette Nichtigmachen, also ein komplettes Nichtigmachen von Physik in meinen Augen war. Also das ist so, das kann nicht möglich sein. Denke ich mir halt jedes Mal. Das denke ich mir aber bei ganz vielen Dingen im Sport. Das kann ein Mensch nicht hinbekommen. Deswegen sitze ich halt noch faszinierter dann irgendwie da, wenn ich sowas erlebe.
2,02 Meter hat Heike Henkel 1992 übersprungen. Übrigens, die Olympischen Spiele 1992 sind auch ein Thema unter anderem hier bei das Spiel meines Lebens in einer früheren Folge gewesen.
Gehört mit Axel.
Genau, die Wettbewerbe damals im Turmspringen vom Montjuic, wo man im Hintergrund dann die Stadt sehen konnte, also Barcelona 92 hat auf mich wirklich auch nachdrücklich Eindruck hinterlassen. Ist das denn immer bei der Leichtathletik geblieben oder sind auch an die anderen Sportarten, du hast es am Anfang gesagt, Snooker, Fußball etc., hat sich das verschoben oder sagst du jetzt, ich bin ein ökumenischer Sportfan, alles hat bei mir Platz?
Nicht ganz ökumenisch. Also es hat sich insofern dann irgendwann verschoben, dass ja, also wirklich qua Präsenz überall der Fußball in den Vordergrund gerückt ist. Und der tatsächlich ganz extrem mein Leben bestimmt. Das gebe ich zu. Ich ordne dem Fußball sehr viel unter. Mhm. Leider kostet es auch so ein bisschen das Privatleben. Also das ist so Samstag 15:30 Uhr, nee, sorry, keine Zeit, tut mir leid. Und sagen wir mal, vergangene Saison war es noch so. Ah, Moment, jetzt ist Dienstag, Mittwoch Champions League, Donnerstag Euroleague, Freitag das Freitagsspiel, Samstag, Sonntag Bundesliga, es gibt ja auch noch ein Montagsspiel. Also meine Abende waren stark verplant. Dann kam irgendwann der American Football noch mit dazu. Das heißt, von September bis Februar war ich halt irgendwie sonntagabends auch nicht ansprechbar. Und Snooker kann man immer wunderschön nebenbei weggucken. Die Leichtathletik ist halt leider Gottes immer, also medial geht sie ja sehr unter, ja, finde ich jedenfalls. Und sie ist halt auch sehr von den großen Wettbewerben abhängig und dann auch nur sehr punktuell. Ansonsten, wenn Leichtathletik jetzt ähnlich präsent wäre, sagen wir mal, wie Snooker auf Eurosport, ich glaube, dann würdest du mich tatsächlich vorm Fernseher aus meiner Wohnung gar nicht mehr rausbekommen. Dann wäre ich die einsame Katzenfrau ohne Katzen mit viel Sport.
Ja, es ist, also da haben wir Parallelen. Ich habe das dann auch, dass ich sehr viel Sport schaue und deswegen bin ich dann ja auch Gott sei Dank bei meinem Sportpodcast.de gelandet und kann über diese ganzen Sportarten dann auch sprechen.
Ich wollte gerade sagen, du kannst damit tatsächlich deinen Lebensunterhalt verdienen.
Ja, es ist ein Traum.
Bei mir nicht.
Es ist ein Traum, absolut. Und ich bin da auch sehr dankbar für. Aber ich empfinde sehr viel Sympathie für jemanden, der dann so viel Sport schaut und dann auch sagen kann, hier, ich schaue alles. Fußball, ist es wirklich das Spiel? Du bist Eintracht Frankfurt-Fan, oder?
Ja. Ja, das bin ich. Tatsächlich auch schon sehr, sehr lange, seit 15 Jahren jetzt Mitglied im Verein. Wie gesagt, also dieser Verein hat mich viele Nerven gekostet. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich meine ersten grauen Haare, die ich jetzt neulich erschreckenderweise gefunden habe, dem Verein zuschreiben kann. Ich überlege da auch irgendwie mal hier Schadensersatzklagen und sowas. Ne?
Jedes halbe Jahr geringere Lebenserwartung sollte man dem Verein zuschreiben, absolut.
Ja, definitiv. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, also es ist Eintracht Frankfurt und es ist nicht nur der Sport. Also ich bin da nicht so wie andere Podcaster, die wir auch kennen, ne, hier Axel, liebe Grüße, die tatsächlich das Spiel so sehr lieben, dass sie sich alles angucken. So fatalistisch bin ich nicht und fanatisch, da mache ich dann doch auch Abstriche. Aber alles, was die Eintracht angeht, wird geguckt. Es geht aber auch viel um das Ganze drumherum, den Verein, die Fans, die Leute, die man da kennt, das Gemeinschaftsgefühl. Das ist halt einfach also für mich wahnsinnig schön und ein großer Teil meines Lebens.
Ja.
Wenn ich jetzt sagen würde, es geht um den schönen Sport, dann bin ich bei dem Verein zum Großteil der Zeit falsch aufgehoben.
Ach, es liegt ja auch immer ein bisschen im Auge des Betrachters, ne?
Ja, klar.
Ja. Du hast es eben gesagt, dass du Sport studiert hast, um damit dann eventuell dann auch Geld zu verdienen. Du warst beim SID, beim Sportinformationsdienst, hast dort Sportjournalismus gemacht. Wie lange hast du das gemacht?
Ich habe da mein Volontariat gemacht und das war es im Prinzip auch. Und also ganz kurz nur, um einzuschieben, ich habe nicht Sport studiert, ich habe Sportjournalismus studiert. Das möchte ich noch irgendwie tatsächlich anmerken, weil ich halt alles andere als sportlich bin. Ich bin, glaube ich, ein sehr fauler Mensch, weil ich sehr lakonisch und pragmatisch bin. Und mich so, wenn es geht, so wenig wie möglich irgendwie bewegen möchte.
Ja.
Dafür habe ich halt früher in der Jugend viel zu viel Sport gemacht. Habe ich jetzt keine Lust mehr zu. Und deswegen, bei mir war es der theoretische Teil des Sportjournalismusstudiums. Also das klassische Nachrichten, Reportage, Feature schreiben lernen und so weiter und so fort. Aber weniger dieses, man muss selber Sportarten ausüben.
Ja.
Beim SED habe ich mein Volontariat gemacht damals. Wir waren damals der erste Jahrgang der neu ins Leben gerufenen Sportjournalistenschule des Sportinformationsdienstes. Und danach habe ich halt, also weil es, kann ich gleich vorausschieben, es hat mit dem SED und mir einfach nicht so gepasst. Das ist wie irgendwie mit einer Beziehung. Irgendwann merkt man so, nee, war schön, aber man sollte dann aufhören, wenn es am schönsten ist und sich beide noch irgendwie halbwegs verstehen und man nicht ganz im Ärger auseinandergeht. Deswegen habe ich nach dem Volontariat da dann halt einfach nicht weitergemacht, sondern bin erstmal in den freien Journalismus gegangen und war dann 3 Jahre lang Chefredakteurin von einem Branchenmagazin. Und das hatte dann aber auch relativ wenig nur noch mit Sport zu tun.
Du bist jetzt also nicht mehr im Sportjournalismus tätig?
Ich bin jetzt gar nicht mehr im Journalismus tätig, sondern arbeite jetzt, ich wohne in Frankfurt und mache da ganz klassisch, wie ich es für diese Stadt gehört, bin ich bei einer Investmentfirma tätig.
Sehr schön. Also würdest du in Berlin sein, würdest du noch was mit Medien machen? Jetzt bist du in Frankfurt, machst was mit Investment.
Genau, in Berlin wäre ich wahrscheinlich irgendwie jetzt Kommunikationsexpertin für irgendein Startup-Unternehmen und würde da irgendwelche Social-Media-Strategien entwickeln oder so.
Genau. Keine Ahnung. Ja. Fehlt dir der Sportjournalismus?
Es geht. Manchmal ja. Also so viele meiner Freunde sind noch in dem Bereich tätig. Meine beste Freundin ist Online-Redakteurin und wenn die dann anruft und sagt, oh, hier könntest du mal über den Text drüber lesen, ich brauche irgendwie noch mal ein paar Augen und eine Meinung und so, dieses Redigieren und einen Text entwickeln und so, das macht schon Spaß, das fehlt mir dann in dem Moment sehr. Wenn ich aber jeden Morgen ins Büro gehe und ich habe sehr großartige Kollegen und einen Job, der jeden Tag irgendwie was Neues birgt, dann fehlt es mir nicht, weil ich halt auch Riesenspaß am neuen Job habe und da halt auch meine Herausforderungen habe. Und ganz ehrlich, so großartig der Journalismus auch ist, und das, ich sage das jetzt nur ganz kurz, weil ich hier jetzt irgendwie nicht die Diskussion aufmachen will, was da schief läuft womöglicherweise, aber man wird leider Gottes nicht gut bezahlt, sodass ich davon halt auch irgendwann nicht mehr leben konnte, was der Hauptgrund war, warum ich gewechselt habe. Und dann geht auch so ein bisschen die Begeisterung, der Enthusiasmus und die Freude flöten. Also so war es jedenfalls bei mir. Deswegen habe ich halt gewechselt und denke mir halt wirklich jetzt jeden Morgen, vor allem, sage ich jetzt ganz ehrlich, in der aktuellen Zeit, bin ich heilfroh, dass ich eine Festanstellung in einem anderen Bereich habe, wo ich nicht in Kurzarbeit bin oder auf Aufträge hoffen muss.
Absolut. Also das ist natürlich auch komplett valide, was du sagst. Bei mir ist der Enthusiasmus Gott sei Dank noch nicht weg, weil ich dann auch Quereinsteiger bin in diesem Bereich und ich würde mich auch nicht als Journalisten bezeichnen. Aber es ist eine Geschichte. Ich habe es gemerkt über die Jahre, dass das, was ich jetzt mache, dass das ein absoluter Traumberuf für mich ist und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, zum Beispiel über Tennis Grand Slams. Ich habe früher Tennis immer geguckt, dass ich jetzt auch noch darüber berichten darf, dass ich jetzt damit mein Geld verdienen darf, ist natürlich dann auch noch eine große Geschichte. Hauptsache, dir ist nicht die Leidenschaft am Sport gucken verloren gegangen.
Nein, definitiv nicht. Also das wäre sie aber auch, glaube ich, wenn ich das jetzt weitermachen würde, wäre sie das auch nicht. Es war gut, es war halt auch noch ein Stück, spielte bei mir im Sportjournalismus noch mit rein, dass es immer schwieriger ist, gefühlt jedenfalls so ein bisschen auch, also für mich und so ein bisschen mehr so dieses Unabhängige sich zu wahren, weil man ist sehr abhängig auch von Verbänden und Managern und Sportlern und so weiter. Aber wie gesagt, also ne, jetzt, ich will hier nicht die Kritikschiene aufmachen. Ja. Das dauert zu lang, aber nee, also dass die Begeisterung für den Sport bei mir flöten geht, da muss ganz, ganz, ganz viel passieren. Also ich sag mal so, ich gucke American Football. Da weiß ich auch, dass die Jungs bis oben hin mit irgendwas zugeballert sind und vollkommen verschallert über die Spielfelder laufen. Und trotzdem liebe ich diesen Sport wie blöde. Ich liebe die Leichtathletik immer noch und bei mir nagt da jetzt nicht mehr nur ganz das kleine Stimmchen irgendwo unten in der Magengegend, sondern das ist der Kerl mit dem Holzhammer, der mir irgendwie bei jeder Bestleistung sagt, naja, ob das so mit richtigen Dingen zugeht, ich glaube ja nicht. Und trotzdem liebe ich es, einfach wirklich mir diese menschlichen Leistungen anzugucken. Also die Begeisterung für den Sport, die wird nie schwinden.
Gott sei Dank. Als du damals beim SED warst im Volontariat, war die Weltmeisterschaft in Daegu das einzige Ereignis, wo du unterwegs warst oder wo warst du dort damals unterwegs?
Das war tatsächlich für mich das einzige Großereignis. Also wir waren 10 Leute in diesem Jahrgang der Sportjournalistenschule und es war damals halt auch die Ansage, okay, es darf, also jeder, der will, kann mal zu einem Großereignis. Ich meine, klar, es standen dann halt irgendwann auch ne, London Olympische Spiele an. Da waren natürlich auch sehr viel mehr von uns dann irgendwie unterwegs. Und waren wir aufgeteilt in 2 Gruppen und ich war in Gruppe A, die direkt die Videojournalistenausbildung noch mitgemacht hat, also eine VJ-Schulung. Mhm. Und das hat mir halt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und das war dann die Ansage, okay, wir brauchen jemanden für Daegu, für die Leichtathletik-WM, der eben auch VJ macht. Ich war da jetzt auch gar nicht zum Textschreiben, sondern ich war wirklich nur zum Filmedrehen vor Ort. Und da ich halt auch das Ressort Leichtathletik jetzt nicht mit betreut habe, aber da halt quasi so ne, in die Ausbildung gegangen bin, um da irgendwann eventuell auch mal tätig zu sein, war das halt klar, dass ich da auf jeden Fall mitkomme. Und deswegen war das mein großes Ereignis. Und ich habe halt auch gesagt, Leute, also London natürlich wäre halt irgendwie der absolute Knaller und mein absoluter Traum. Aber da ich halt wusste, die anderen Jungs wollen halt auch unbedingt nach London und da sind sehr viel mehr Sportarten, die auch abgedeckt werden müssen, etc. pp., habe ich halt gesagt, ey, dann schickt mich doch nach Daegu, weil wann kommst du mal nach Südkorea?
Ja. Yeah.
Ja, das war halt großartig und das war quasi meine Chance und die habe ich ergriffen.
Und wie Malisa dorthin gekommen ist, was sie vor Ort gemacht hat und wie diese WM abgelaufen ist und warum sie jetzt das Spiel des Lebens von Malisa ist, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Malisa ist heute mein Gast und sie spricht über die Leichtathletik-WM 2011. Und nachdem ihr sie eben so ein bisschen kennengelernt habt, müssen wir jetzt darüber sprechen, wie diese WM vonstatten gegangen ist, beziehungsweise wie du da hingekommen bist. Du hast es eben schon erzählt, du bist quasi hingeschickt worden als VJ, als Videojournalistin. Wann fängt die Vorbereitung für einen Journalisten, für eine Journalistin an, bevor du losfliegst nach Daegu?
Also in dem Fall hat das relativ früh schon angefangen. Also die WM war ja Ende August. Und ich war damals im Lokalbüro in Berlin quasi stationiert. Der SED sitzt ja in Köln und die Hauptausbildung haben wir in Köln gemacht. Ich war aber damals dann in Berlin, weil jeder halt so eine Regionalstation machen musste. Und wir haben aber tatsächlich schon im Juli angefangen, so mit der Vorbereitung, Planung und Ideen sammeln. Du musst ja dann halt auch eben Anträge stellen, dass du die Kameras mitnehmen darfst und so. Also dieses ganze organisatorische Drumherum, das braucht Zeit, weil du halt eben bei Behörden sagen musst, hier, wir kommen mit zwei Kameras und wir haben Akkus dabei und was weiß ich was alles, Hotel buchen, Flug buchen etc. pp. Aber du fängst dann halt auch an, beim Leichtathletikverband anzufragen und zu sagen, hier, wir würden gerne irgendwie Interviews mit euren Leuten machen und ach übrigens, fahrt ihr irgendwie vielleicht in ein Trainingslager, wie schaut's aus, können wir da eigentlich auch mit hin? Und dann hat sich bei uns halt ergeben, dass die gesagt haben, ah ja, klar, also ich meine, die Leichtathletik hat jetzt nicht so das riesen Medieninteresse auf seiner Seite oder auf ihrer Seite eher gesagt. Und die haben halt gesagt, wäre super, wenn ihr auch mitkommt. Wir sind dann von Mitte August auf so einer kleinen koreanischen vorgelagerten Insel im Trainingslager. Und wenn ihr wollt, könnt ihr so ein bisschen Embedded Journalist machen und dann kommt auch einfach mit hin. Und dann sind der Kollege Cortes und ich von Berlin aus als Kamerateam tatsächlich Mitte August schon auf diese Insel geflogen mit dem Team der Nationalmannschaft der deutschen Leichtathletik und haben da dann halt eben so ein bisschen Home-Stories gedreht, also Home-Stories in Anführungsstrichen, aber mit jedem Sportler einfach irgendwie Einzelinterviews gemacht und die Trainingsbedingungen uns angeguckt, haben das Training gedreht, haben halt einfach schon mal so kleine vorbereitende Clips gedreht, die wir damals halt an, was weiß ich, RTL, ProSieben, Sat.1 und so weiter und so fort auch verkauft haben. Und da musst du halt einfach vorher planen. Du bereitest dich darauf vor, welche Sportler sind da, was machen die so, was sind deren Hobbys, was sind deren komische Macken und Spleens und was sind so die Pläne. Und ja, also so war das. Und wie gesagt, wir haben relativ früh schon angefangen mit der Vorbereitung.
Ich stelle mir vor, dass der Name SID dann doch ein paar mehr Türen öffnet, als wenn man sagt, hallo, ich bin Andreas von meinsportpodcast.de, kann ich bei euch mitdrehen?
Ja, wahrscheinlich. Wobei das Lustige ist, dass ganz viele der Sportler halt auch, wenn du sagst so, hey, wir sind das Kamerateam vom SID, die gucken dich an. Und vor allem, wenn du halt irgendwie SID ein bisschen schneller sprichst und manchmal auch ein bisschen schlurst, dann kommt halt auch ganz gerne die Reaktion, SED, hä? Die gibt es doch gar nicht mehr. So, haha, ja, den Witz habe ich schon 5-mal gehört. Und also es ist, nee, bei manchen ist der SED bekannt gewesen, aber bei den Sportlern selber jetzt nicht unbedingt, weil die tatsächlich mehr mit den großen Zeitungen zu tun haben und nicht so den, also ne, ich will, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber vielleicht nicht so unbedingt den Plan über die Nachrichtenagenturlandschaft im Hintergrund haben.
Aber beim Verband
seid ihr mehr noch ein Name.
Ja, aber beim Verband seid ihr schon bekannt.
Ja, definitiv. Ja. Also das wäre jetzt ein Armutszeugnis für beide Seiten.
Eine andere Frage, wenn du jetzt gerade sagst, dann Embedded Journalism, dann also in Anführungsstrichen natürlich.
Ja, übrigens, bitte. Ja,
wie schwierig ist es dann auch die journalistische Distanz zu wahren, weil es ist etwas, was bei mir dann immer auch wieder durchkommt, Andreas, halt möglichst Distanz, in keiner Weise, in irgendeiner Weise, mach dich nicht verdächtig, da zu nah ranzukommen. Wie schwierig ist es da dann, die Distanz zu halten bei sowas?
Also ich fand das in der Zeit tatsächlich für mich auch ein bisschen schwierig, das zu trennen, weil, das muss ich jetzt einfach auch sagen, die Leichtathleten, das sind alles wirklich so coole Vögel, die waren so nett, so herzlich und dann tatsächlich auch so dankbar, dass sich jemand für sie interessiert, für ihre Geschichten, für das Ganze drumherum. Du bist dann sehr, sehr schnell beim Du und wenn du dann da jeden Tag aufschlägst, jeden Morgen und dann da stehst, dann kommt halt so, und na, gut geschlafen, hier, wir haben euch was vom Frühstück mitgebracht. Und also das ist dann irgendwie, man ist ja eine kurze Zeit sehr eng aufeinander und wie so eine Art kleine eingeschworene Gemeinschaft und Familie. Und da muss man sich halt wirklich, also ich musste mir da sehr oft auf die Finger hauen sozusagen und mich dran erinnern, so, nein, du bist hier als Journalistin und ja, du kannst jetzt auch mal sagen, also ganz ehrlich, das Training sieht aber ein bisschen läppsch aus, was die da machen, ob das was wird und halt auch mal hinterfragen. Weil natürlich, dass sie dir alle erzählen, das ist alles super toll und wir haben die besten Trainingsbedingungen und nein, wir sind alle sauber. Und so, dann, ja, wenn du das halt irgendwie so ungefiltert übernimmst, dann bist du halt ganz schnell ein Jubelperser.
Ja.
Aber da haben der Kollege und ich uns immer ganz, ganz gut selber nochmal irgendwie den Kopf zurechtgerückt, wenn halt irgendwann so die Emotionen und Begeisterung und Euphorie überhand genommen hat.
Das ist es ja gerade. Du hast mit den Sportlern, hast du vorher 14 Tage lang in einem Trainingslager zusammengearbeitet, dann ja auch, und hast quasi Wand an Wand mit denen auch wahrscheinlich dann übernachtet. Und dann
nee, wir waren in einem anderen
Hotel. Ah, sehr gut, sehr gut.
Das ganz bewusst so gemacht, dass ja. ich Also ich war für die Hotelplanung zuständig auf dieser Insel. Jetzt nicht, was irgendwie das Medienhotel in Daegu anging, das war uns zugewiesen. Und da habe ich aber gesagt, nee, also nicht das gleiche Hotel, weil das ist zu nah.
Ja.
Weil wir mussten ja auch arbeiten. Ja. Nur wenn die fertig sind mit dem Training und zum Abendessen gehen, fing bei uns ja die Arbeit erst an.
Ja.
Weil wir dann halt zurück in unser Hotel sind, aufs Zimmer und da dann halt in unseren, in Anführungsstrichen, Schnittraum. Dann haben wir das Material gesichtet, dann haben wir halt den Beitrag zusammengeschnippelt. Dann ging es darum, das Ganze halt irgendwie per mehr oder weniger schneller, eher langsamer Leitung nach Deutschland rüber zu schicken und so weiter. Und das hätte nicht funktioniert. Das wäre überhaupt nicht gut gewesen.
Das ist genau diese Gefahr. Christina Oberkvöll, damals große Favoritin, beim Speerwerfen angetreten, scheidet vorher aus. Und dann zu sagen, okay, wir müssen darüber jetzt wirklich neutral berichten, dass das eine quasi Minusleistung war, dass die große Favoritin nur Vierte geworden ist. Und vorher 14 Tage mit ihr im Trainingslager vielleicht auch du und du gewesen. Das ist etwas, was ich mir halt sehr, sehr schwierig vorstelle.
Also besonders schwierig war, das ist ein Beispiel, was mir tatsächlich auch immer noch in Erinnerung geblieben ist. Und das werde ich auch nie vergessen. Raul Spank, Hochspringer. Mhm. Ein relativ verrückter Vogel, der halt dann irgendwie erzählte, ja, er muss vor dem Wettkampf immer eine Salami-Pizza essen und weiß ich. Aber also, weißt du, ein sympathischer Typ mit einem ganz kruden, merkwürdigen Humor. Der hat auch groß getönt, ja, ich schaff's auf jeden Fall aufs Podest. Der ist krachend gescheitert, also für seine Ansprüche. Mhm. Und stand dann in der Mixed Zone nach dem Wettkampf vor uns, vor der Kamera und hat halt wirklich bitterlich geweint. Und da dann tatsächlich auch sich zu überwinden und so knallhart zu sein und zu sagen, nein, ich halte da jetzt drauf, weil er hat vorher große Töne gespuckt. Und genau diese Enttäuschung und diese Tränen, die will ich jetzt haben und die nehme ich jetzt mit, auch im Bild. Das war für mich tatsächlich hart, weil das für mich auch menschlich irgendwie schwierig war, jemanden zu filmen, der halt irgendwie selber so enttäuscht war und halt irgendwie da wirklich geweint hat. Das war ganz, ganz schwierig und ganz, ganz schlimm. Aber es ist genau das, was du dann machen musst.
Ja.
Du musst halt wirklich sagen, hier, Kollege, du hast so große Töne gespuckt und du warst dir so sicher und du hast hier so den großen Macker gemacht. Ja, da musst du jetzt durch.
Das ist es ja, was ich gerade angesprochen habe. Christina Oberkvöll ist Achte geworden damals im Wettkampf, war als große Favoritin angereist. Und ich habe die Videos von dir gesehen dann, die du für den SID damals gemacht hast, dass sie damals auch geweint hat. Da dann wirklich zu sagen, okay, das machen wir jetzt und wir ersparen es ihr nicht, weil es ist eine berichtenswerte Situation und es ist eine berichtenswerte Nachricht. Das ist halt etwas, was diesen Spagat dann zwischen, ich habe im Trainingslager, habe ich mit den Leuten Smalltalk gehalten, habe mit denen auch gelacht und so. Und dann beim Event, ja gut, da müssen wir jetzt drüber berichten, da können wir dich nicht aussparen, nur weil du mir sympathisch bist. Das ist halt dieser Spagat, der immer etwas schwierig ist, wie ich finde.
Ja, definitiv. Also, ne, wie gesagt, weil die halt auch noch sympathisch sind.
Ja.
Wenn die blöd wären und mir unsympathisch, da hätte ich da ja überhaupt gar keine Bauchschmerzen mit.
Ja.
Würde ich halt sagen, erst recht drauf.
Und es gibt ja tatsächlich solche und solche, ne? Die einen sind einem sympathisch und da denkt man, wow, da möchte man ja auch, dass die oder der halt vielleicht dann so ein bisschen erfolgreicher ist. Bei den anderen denkt man sich, ach komm, weißt du.
Ja,
definitiv. Das hast du dir jetzt auch verdient.
Aber hallo.
Mit einem nicht Vorurteil, aber mit einer Legende möchte ich jetzt auch noch mit dir aufräumen. Du warst als Journalistin damals vor Ort in Daegu. Und wenn ich darüber berichte jetzt, ich war jetzt zweimal bei den Australian Open, dann sagt man mir, wow, Australien so, alles super. Australien war wirklich ganz fantastisch und ich werde jedes Mal dankbar sein und so weiter. Aber diese Zeit, sich den ganzen Tag Matches anzuschauen beziehungsweise vor Ort zu sein und dann von einem Platz zum anderen zu gehen, die habe ich gar nicht gehabt während der Australian Open immer, weil ich meistens die ganze Zeit in einem fensterlosen Raum saß für Journalisten. Es ist nicht so immer so geil, wie man sich das vorstellt. Du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, als Videojournalistin, du hast die Wettkämpfe quasi gar nicht im Stadion gesehen, sondern warst meistens in der Mixed Zone. Und Mixed Zone ist Krieg.
Mixed Zone ist Todeskampf. Definitiv. Also vor allem für mich, weil ich jetzt nicht zwingend das englische Gardemaß habe. Ich bin so mit meinen irgendwie geschummelt gelogenen 1,67 nicht so richtig groß. Ich bin relativ schmal, zierlich. Sich da in der Mixzone einen Platz zu erkämpfen, in der ersten Reihe, weil ansonsten habe ich nämlich auch verloren. Also das war Nahkampferfahrung, das war wirklich Todeskampf. Hm. Weil die anderen Menschen, die da stehen, du hast da ja die komplette internationale geballte Presse um dich rum. Also die machen keine Gefangenen. Da ist also gar keine Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Und ich habe von den Wettkämpfen live direkt im Stadion gar nichts gesehen. Also das war halt so, den Großteil der Zeit habe ich tatsächlich während der WM im Medienraum zugebracht. Das war ein auf 12 Grad runtergekühlter, fensterloser Raum mit surrender Klimaanlage, viel Stimmengewirr, weil jeder so seinen zugewiesenen Platz hatte. Und du hattest da, weiß ich nicht wie viele, hunderte Journalisten um dich rum. Und dann war halt klar, okay, jetzt kommen halt, ne, also so die Vorläufe und sowas, die lässt du mal so entspannt ein bisschen hinten runterfallen als Videojournalist. Aber wenn es dann um die Quali-Läufe oder Quali-Runden, um die Halbfinalläufe und sowas geht, dann musst du halt relativ früh direkt dich auf den Weg machen, dass du halt eben vorne an der Absperrung der Mixzone deinen Platz hast. Du hast dann halt, also da war es jedenfalls so, dass du halt nach Ländern auch zugewiesen warst. Ne? Also Deutschland war dann irgendwie an Platz 3 der Mixzone. Wir waren ja auch nicht Vertragspartner. Also ne, der SED war halt tatsächlich in dieser normalen Mixzone und nicht in diesem schönen Bereich, wo dann irgendwie ARD, ZDF und Eurosport stehen, was halt irgendwie auf die Tribünen integriert ist.
Yeah.
Und dann hast du halt irgendwie die Ansprache im Stadion gehört, die auf Koreanisch und einem geschwurbelten Englisch war. Und hast dann irgendwie so grob erahnt, jetzt könnte es losgehen. Und hast dich dann irgendwie von deinem erster Reihe erkämpften Platz versucht umzudrehen und irgendwie über einen Bildschirm, der gefühlt 300 Kilometer entfernt hing, hast du versucht, diesen Wettkampf mitzubekommen. Und dann ging halt so ein bisschen Flüsterpost rum, wer gewonnen hat, wer welche Zeit, wer auf welchen Platz eingelaufen ist, damit du dich halt irgendwie vorbereitest. Und dann weißt du halt, okay, jetzt habe ich eine Minute ungefähr Zeit, dann geht der Stress los, weil du musst dir Fragen überlegen, du musst die Kamera ausrichten, das Licht ausrichten und so weiter. Also ich habe von den Wettkämpfen gar nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, wie dieses Stadion von innen aussieht. Bis heute nicht.
Aber
aus Fernsehen.
Aber es gibt ein paar Dinge, über die wir natürlich gleich sprechen können, die du dann natürlich auch mitbekommen hast. Und deswegen ist es dann ja auch das Spiel deines Lebens. Aber eine Frage hätte ich noch. Wie habt ihr priorisiert, welche Interviews bzw. welche Wettkämpfe ihr besonders featuren wollt?
Also bei uns war auf jeden Fall Ansage, alles mit deutscher Beteiligung und Medaillenchance oder halt, sagen wir mal, Chance auf die ersten 10 bei manchen Wettkämpfen, weil bei den Frauenwettkämpfen, da gab es halt einfach übermächtige Gegner sozusagen. Da war es klar, dass jetzt halt, weiß ich nicht, irgendwie die 100-Meter-Staffel oder, wobei, das war ja auch eine Geschichte für sich. Aber so die Läufe der Damen, da war es irgendwie relativ eindeutig, dass wir jetzt nicht Gold, Silber oder Bronze irgendwie als deutsches Team da holen. Ist doch schön, dass ich immer wir sage.
Ja, ist mir auch gerade aufgefallen.
Ja, schlimm. Weißt du, da ist man wieder drin. Es war tatsächlich so die deutsche Beteiligung, auch so die Sportler, die wir schon vorher so ein bisschen angefeatured hatten in unseren kurzen Stücken. Und aber auf jeden Fall, also wir haben eigentlich jeden deutschen Sportler mitgenommen. Und bei den großen internationalen Stars, diejenigen, die du irgendwie, wie auch immer möglich, halbwegs vor die Kamera bekommen hast. Und wenn du einfach, also wenn du keine Frage selber stellen konntest, einfach Kamera drauf, Mikro reinhalten, versuchen, irgendwas nicht Verwackeltes hinzubekommen. Also ich sag mal so, bei Usain Bolt, da hast du als SID nicht so richtig eine Chance, da irgendwas Exklusives zu bekommen. Da hast du aber auch als DPA oder so nicht wirklich eine Chance. Da hältst du einfach in den Pool dein Mikro rein und bist froh, wenn du einen halbwegs verwendbaren Ton bekommst.
Warst du zwischendurch mal starstruck, dass du dann gesagt hast, wow, jetzt hatte ich den oder die vor der Kamera, Alter, das ist schon ganz geil?
Nee, tatsächlich nicht, aber da bin ich auch nicht der Typ für.
Nicht?
Also das ist, also hier in Frankfurt, da wo ich arbeite, da rennen zum Beispiel die Eintracht-Spieler halt irgendwie, ne, wenn man raus darf, damals noch, da sind die jeden zweiten Tag irgendwie durch die Shoppingmeile gelaufen oder saßen im gleichen Café, in dem ich mir dann irgendwie mittags meinen überteuerten Salat geholt habe. Da stehe ich dann aber auch nicht mit irgendwie Kinnlade auf Boden und offener Mund und weiß nicht, was ich sagen soll, weil das sind da auch nur Menschen.
Ja, absolut.
Also mit Fehlern, Macken und guten Seiten, schlechten Seiten. Und ja, die bringen großartige Leistungen, aber nee, ich glaube, Starstruck wäre ich bei anderen Personen.
Ich war das letzte Mal Starstruck, als Steffi Graf ein paar Reihen weiter saß. Da war ich tatsächlich Starstruck, aber das ist vielleicht dann auch dem Umstand geschuldet, dass sie sich sehr rar macht.
Das kann natürlich sein und ich weiß nicht, aber vielleicht hat sie auch irgendwie eine gewisse Ausstrahlung.
Das kann
aber
auch sein,
irgendwie
ja.
Da, weiß ich nicht. Also wenn du hier, weiß ich nicht, falls du jetzt auf Usain Bolt oder so angespielt haben solltest, also auf mich hat der keine Ausstrahlung gehabt.
Juhu, so. Darüber sprechen wir nämlich gleich, weil über Usain Bolt muss ich dich unbedingt noch etwas fragen, aber darüber sprechen wir gleich, wenn wir uns jetzt auf den sportlichen Teil dieser WM 2011 stürzen, weil diese WM 2011 hatte sportlich eine ganze Menge zu bieten. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die WM 2011 der Leichtathletik war das Spiel des Lebens von Malisa, meinem heutigen Gast. Malisa, wir müssen über Usain Bolt sprechen. Wir haben es eben schon quasi angeteasert. Wie wirkt Usain Bolt auf dich? Wie wirkte er während seiner Karriere auf dich?
Ach, überheblich. Also wirklich, das ist jetzt vielleicht auch ein Stück weit dadurch geprägt, dass ich ihn halt da vor Ort irgendwie bei 2, 3 Pressekonferenzen, die Puma, also der damalige Sponsor, Ausstatter, wie auch immer, der jamaikanischen Mannschaft oder ein Großteil der jamaikanischen Mannschaft abgehalten hat. Und das war komplett die Bolt-Show, wirklich. Der kam rein, alle Scheinwerfer auf ihn. Und das hat er auch erwartet. Das hast du gemerkt. Usain Bolt hat irgendwie die Mixzone betreten oder halt irgendeinen Presseraum. Und wenn da irgendjemand noch geredet hat, weil da irgendwas noch geklärt werden musste, da war der persönlich, fühlte der sich persönlich angegriffen, weil nicht alle Aufmerksamkeit auf ihm lag. Das fand ich halt so ein bisschen wow. Also ja, du bist ein schneller Typ und ja, du hast einen Weltrekord in Fabelzeit gebrochen, aber also so nur ein bisschen so hier Bodenteppich und so weiter. Hätte ihm vielleicht ganz gut getan. Und ja, bei mir schwingt bei solchen Fabelleistungen tatsächlich immer irgendwie, ja, weiß ich nicht, das Misstrauen mit. Gebe ich ganz ehrlich zu. Dass ich immer gedacht habe, so, oh, Kollege, du startest für Jamaika. Ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Aber da bin ich halt auch irgendwie so ein grundskeptischer Mensch. Gebe ich ehrlich zu. Und ich weiß nicht, er war so, er wirkte sehr, sehr unnahbar. So, auch so sehr, 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 sehr cool. Und ich weiß nicht, ob da nicht zu viel Show noch dabei war. Also das war so der Eindruck, den ich hatte. Ja.
Ich habe auch ein ganz, ganz großes Problem mit Usain Bolt. Das ist aber eine rein persönliche Geschichte. Mir war er komplett, aber komplett drüber. Diese WM 2009 in Berlin war für mich außerhalb von Usain Bolt sehr gut guckbar. Ich fand es eine tolle WM. Usain Bolt, die Auftritte waren für mich nicht zu ertragen. Und ich kann es absolut gutieren, dass er ein absoluter Lichtblick für die Leichtathletik war, dass er ein absoluter Stern für die Leichtathletik war, weil er so viel Aufmerksamkeit auf sich vereint hat. Aber für mich war es komplett drüber und die zwei WM 2009, ich habe ihn nicht ertragen.
Ja, ging mir genauso. Also ich gutiere auch seine Leistung. Also seien wir jetzt mal, ob die sauber war oder nicht, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber ich meine, also jemand, der so langsam aus den Startblöcken kommt, verhältnismäßig langsam, und dann quasi ab der Hälfte der Strecke sich, also seine Geschwindigkeit trotzdem weiterhin konstant hält und sich so in den Boden pumpt, also das ist schon auch faszinierend gewesen, diesem Typen beim Laufen zuzugucken. Das ist schon großartig. Und ich sag mal so, wenn er ein besserer Kurvenläufer gewesen wäre, dann hätte er auch noch auf anderen Strecken angegriffen. So ist das nicht. Und er hat der Leichtathletik tatsächlich durch sein Polarisieren ein Stück weit auch einen Gefallen getan, weil auf jeden Fall irgendwie der Kurzsprint mehr in den Fokus gerückt ist. Und das erkenne ich auch an. Aber diese Show drumherum, weiß ich nicht, ob er sich da selber, also in meinen Augen hat er sich damit keinen Gefallen getan. Bei vielen nicht. Weil das war, also du willst ja auf das 100-Meter-Finale hinaus.
Ja.
Und das, was da passiert ist, das hat bei ganz, ganz vielen tatsächlich so ein hinter vorgehaltener Hand ein sehr hämisches, breites Grinsen ausgelöst. Und das wäre bei anderen, glaube ich, nicht so gewesen.
Man möchte meinen, dass es auch bei Sigi Heinrich so ein, jetzt ist er endlich auf die Schnauze gefallen, Moment war, weil Usain Bolt ist im 100-Meter-Endlauf mit Fehlstart ausgeschieden. Und das hören wir jetzt nochmal, wie Sigi Heinrich das damals auf Eurosport kommentiert hat.
Usain Bolt werden ihn seine Jamaikaner in Ruhe lassen. Muss er gegen seine Landsleute laufen oder gegen den Franzosen? Das ist die Frage. Fehlstart von Usain Bolt. Aus draußen. Bolt. Fehlstart von Usain Bolt. Keine Frage. Fehlstart von Usain Bolt. Junge, zieht er das Hemd wieder an. Das ist ein Schock der Leichtathletik. Das ist ein Hau drauf für Usain Bolt. Das ist schwach. Das ist bekloppt. Wenn einer so gut ist wie Usain Bolt, dann muss er doch nicht einen solchen Start fabrizieren. Angeblich hat er ja am Start gearbeitet. Na, das haben wir gesehen. Usain Bolt, das ist ja nicht ein knapper Fehlstart. Das ist ein kompletter Fehlstart. Jetzt steigen die Chancen für Blake, für Carter, für Lemaitre. Usain Bolt, das ist etwas, was es auch noch nie gegeben hat, dass ein derart haushoher Favorit sich einen derart brachialen Fehlstart leistet.
Ich gebe zu, ich habe damals die Hand vom Mund gehabt, weil ich gedacht habe, Alter, das gibt's doch nicht. Haut der da einen Fehlstart in Teer? Das ist eine absolute Sensation damals gewesen. Jemand wie Usain Bolt, du hast es gerade gesagt, schwer aus den Startblöcken kommt, aber am Ende dann wirklich mit so einer unfassbaren Geschwindigkeit, dass er jeden noch in den Sack gepackt hat. Dass der einen so deutlichen Fehlstart produziert und er wusste es ja vom ersten Moment an. Das war eine absolute Sensation und es war ein Kometeneinschlag in der Leichtathletik damals.
Definitiv, und also wie gesagt, der braucht, also gefühlt braucht der eine halbe Stunde, bis der aus dem Startblock raus ist. Der Typ, der langsamste Starter aller Zeiten gefühlt ist, macht einen Fehlstart. Da habe ich halt auch gedacht, sag mal, was ist denn los mit dir?
Und da warst du in der Mixzone?
Da war ich in der Mixzone und wir haben uns alle angeguckt. Und also vor allem so die amerikanische Presse, also so, dass das Internationale um uns rum, die wussten überhaupt nicht, was sie machen sollen. Die kamen mit der Welt nicht mehr klar. Wirklich, da waren welche, die waren komplett verzweifelt. Das war, also die haben sich angeguckt, den Kopf geschüttelt und da war einer so gefühlt, ja, was soll ich denn jetzt noch hier? Jetzt kann ich ja einpacken und nach Hause gehen. Ich war doch nur wegen dem 100-Meter-Finale hier. So kam das rüber. Und ich weiß nur, der Kollege vom ZDF, Norbert König, und mein Kollege Dominik und ich, wir haben uns irgendwann, das ZDF und der SED, wir haben uns irgendwann sozusagen die Mixed-Zone-Plätze so ein bisschen geteilt. Mhm. Weil wir gesagt haben, ey, dann halten wir gegenseitig ein bisschen das Mikro rein und gucken, dass wir die Bilder austariert bekommen und so. Also man versteht sich ja dann doch unter Kollegen sehr gut.
Absolut.
Und also die waren Weltklasse. Norbert ist sowieso ein cooler Typ. Aber wir haben uns angeguckt, Kopf geschüttelt und dann ging aber wirklich bei allen so ein bisschen das Grinsen übers Gesicht. Also so dieses Ungläubige, was da gerade passiert. Kurz mal geprustet und dann war aber tatsächlich ein paar Minuten später, weil ich meine, Usain Bolt ist dann halt wirklich, also wütend durch diese Mixzone durch, hat nichts gesagt, ist einfach von dannen gerauscht, du kamst auch gar nicht hinterher und dann war es halt irgendwie rum und dann sind wir halt zurück in den Medienraum und dann ging halt tatsächlich bei ganz vielen Kollegen auch die Überlegung los, sag mal, der wusste doch vorher, dass die Regel geändert wurde. Der wusste, dass es keinen zweiten Versuch mehr gibt. Und das war so offensichtlich und so schnell und so früh. Und dann waren halt die Spekulationen da von wegen, ja, okay, wenn du halt einen Fehlstart machst, dann musst du nicht zur Dopingprobe. Was ist da los? Also das war halt auch so ein Ding, was dann irgendwie durch die Reihen geisterte. Und ich glaube tatsächlich auch in dem ein oder anderen Printkommentar unterschwellig mit eingebaut wurde.
Ja.
Und das war halt so die Hauptdiskussion und tatsächlich auch ein bisschen Schadenfreude, gebe ich ganz ehrlich zu, war bei vielen dabei.
Und man fragt sich ja dann auch am Ende, welches ist die größere Story? Natürlich, du hast es gerade eben erwähnt, die ganzen Kollegen, die ganzen internationalen Kollegen haben wahrscheinlich ein Storyboard voller Geschichten über vielleicht einen Weltrekord, vielleicht über nach links und nach rechts schauen, bevor man über die Ziellinie sprintet. Die haben ja ein ganzes Storyboard da wahrscheinlich schon vorher hingeklatscht und haben gewusst, so kann ich die nächsten ein, zwei Tage darüber berichten, über Usain Bolt und seine absolut sichere Goldmedaille. Man fragt sich dann ja am Ende, ist das nicht vielleicht sogar die größere Geschichte dann noch gewesen?
Ja, garantiert. Garantiert. Und ich meine, das war der klassische Moment, wie du es jetzt zum Beispiel beim Fußball hättest, so, okay, das Ergebnis steht bis zur 92. Minute oder bis zur 91. Minute. Du hast deinen Einstieg und alles schon geschrieben. So, und dann kommt der entweder Ausgleich oder Führungstreffer und dann ist alles komplett für die Tonne. Du kannst nochmal von vorne anfangen. Liebe Grüße an Thomas Novak.
Ja.
Der weiß auch, worum es da geht.
Das Agenturspiel, das berühmt gewordene. Das berühmt gewordene Agenturspiel.
Ja, es ist ein absoluter Albtraum. Und das war garantiert bei den ganzen internationalen Kollegen auch so. Also was da schon alles irgendwie auf Halde lag und so nach dem Motto, so, ich muss nur noch die Zeit eintragen. Wie viele Sekunden war es jetzt? Und wie viel weniger unter 10 war es diesmal? Und wie schnell war er? Und wie lässig? Das hatten die alles schon vorgeschrieben. Das hast du ganz genau gemerkt. Und dann saßen irgendwie ganz viele da wirklich verzweifelt. So, was mache ich denn jetzt?
Schöne Frage für Wer wird Millionär? Wer hat dann Gold gewonnen 2011? Es war Johan Blake, der damals dann auch als Medaillenkandidat dann dabei war. Er wurde schon vorher dann auch als Konkurrent in Anführungsstrichen von Usain Bolt gesehen, aber er hat dann das Rennen gewonnen. Es war damals komplett offen dann das Rennen. Walter Dix ist Zweiter geworden und Kim Collins aus St. Kitts und Nevis ist dann Dritter geworden. Christophe Lemaitre, der beste europäische Sprinter, damals auf Platz 3. Usain Bolt hat dann aber ein paar Tage später am 3. September, dann hat er aber wirklich nochmal die Hacken in den Teer gehauen, weil er hat dann die 200 Meter bestritten. Und da hören wir uns jetzt den Kommentar der Kollegen Ralf Scholt und Wilfried Haag an aus der ARD, die damals dieses 200 Meter Rennen kommentiert haben.
Usain Bolt ist unterwegs, kein Fehlstart und die ersten 30 Meter, jetzt nimmt er Tempo auf, jetzt hat er Walter Dix schon erreicht und jetzt geht er nach vorn.
Es ist die große Show des Usain Bolt, die anderen haben keine Chance, Walter Dix dahinter und Lemaitre wird Dritter, aber Bolt gewinnt in einer klasse Zeit, 19,42 Sekunden und das war kein Spielen, das war ernst.
Ich gebe zu, ich finde Usain Bolt auf 200 Metern fast noch eindrucksvoller als auf 100 Metern. Wie er aus der Kurve kommt, wie er dann wirklich diese Geschwindigkeit immer noch halten konnte, das fand ich immer überragend. 19,40 damals, 3/10 vor Walter Dix, der auf Platz 2 gekommen ist und Christophe Lemaitre, der mit 19,80 dann sogar noch französischen Rekord gelaufen ist. Das war damals eine Fabelleistung von Usain Bolt und er hat wirklich durchgezogen. Da wollte er es allen dann aber zeigen, wenn diese Geschichten, also beziehungsweise diese Gerüchte in irgendeiner Weise einen Funken Wahrheitsgehalt haben, dass er sich vor der Dopingprobe damals gedrückt hat, da hat er dann nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt.
Ja, definitiv. Und du hast auch gemerkt, dass er sauer war. Also der wollte es allen zeigen und das war so dieses so, diesmal passiert es mir nicht. Und ganz ehrlich, Leute, ich zeige euch jetzt mal, was eine Hake ist. Ihr habt gedacht, ich bin nicht mehr da. Pustekuchen. Also ich glaube, der war sogar auch hat richtig irgendwie sauer und es hat ihn gewurmt, dass er nicht noch schneller war. Und der war schon schnell. Und das war ein großartiger Lauf. Also wie gesagt, also was das Sportliche angeht, seinen Laufstil, ich finde auch diesen Laufstil so lässig. Also das ist so, weiß ich nicht, so ein bisschen wie Sebastian Coe auf seinen Disziplinen, der halt auch relativ lässig und entspannt aussah. So sieht Usain Bolt halt auf den 200 Metern aus. Das ist schon fast ekelhaft gut.
Ja, und eine unfassbare Übersetzung, weil er einfach auch so lange Beine dann hat, dass er wirklich 3 Meter mit einem Sprung dann oder mit einem Laufschritt dann überwinden kann. Es war schon wirklich beeindruckend, wie Usain Bolt dann dieses Rennen beherrscht hat und die 4x100 Meter haben dann ja auch die Jamaikaner dann gewonnen und damals mit Nesta Carter, mit Michael Frater, Johan Blake und Usain Bolt. Die Amerikaner, die USA haben es mal wieder geschafft, einen Staffelstab nicht richtig übergeben zu können und haben es dann auch im Finale dann wieder versaut. Eine Geschichte, die sich durch die Leichtathletik-Weltmeisterschaften durchzieht in den letzten Jahrzehnten.
Aber bei den Amerikanern, auch bei den Deutschen.
Ja, ja, klar.
Das ist so, wie manche Fußballvereine mal Ecken und Tore nach Standards üben sollten. Denke ich mir ganz oft bei den deutschen Staffeln so, ach, sag mal, das kann doch nicht so schwer sein. Ja. Das doch mal.
Ja, aber die Amerikaner haben einen Sport daraus gemacht, es nicht zu üben und dann am Ende es in irgendeiner Weise wieder zu versauen.
Ja, make Staffelübergabe great again, ne?
Ja, genau. Lass uns über ein paar andere sportliche Highlights noch sprechen. Lass uns über ein paar deutsche Highlights dann auch sprechen. Weil, wenn deutsche Leichtathleten etwas wirklich richtig gut können, dann Dinge wegschmeißen. Das ist auf der einen Seite der Speerwurf. Wir haben eben über Christina Obergföll gesprochen, die damals nur Achte geworden ist. Aber es gab zwei Goldmedaillen in Wegschmeißdisziplinen für Deutschland. Das war im...
Drei
sogar. Im Kugelstoßen war es David Stoll. Im Speerwurf war es Matthias de Sordo. Du hast es gerade richtig erwähnt. Und im Diskuswurf war es Robert Harting. Robert Harting ist eine weitere sehr polarisierende Persönlichkeit der Leichtathletik gewesen in den letzten 10 Jahren. Dein Standing zu Robert Harting.
Geiler Typ.
Ja?
Ernsthaft, geiler Typ. Der ist sehr knorrig. Und am Anfang, als wir da in diesem Trainingslager waren und wir dann halt auch gesagt haben, hier, Herr Harting, damals noch Herr Harting, wir würden gerne einfach, weil ne Medaillenkandidat, auch in der Golden League da irgendwie Dinge abgeräumt. Und war eigentlich, also der war ja gebucht auf definitiv irgendeinen Medaillenplatz, wenn nicht sogar Gold. Hatte aber Probleme mit seinem Knie, Entzündung in der Patellasehne, wenn ich das irgendwie noch richtig im Kopf habe. Und dann fragst du halt an und sagst, können wir ein Interview machen? Und dann guckt er dich halt noch nicht mal mit dem Arsch an.
Ja.
Weil, ne, Robert Harting ist auch, also wie gesagt, ich bin klein. Für mich ist der gefühlt irgendwie 3,80 Meter groß. Ich muss mich da schon sehr nach oben schrauben, um da irgendwie auch ansatzweise nur ein Gesicht zu sehen. Und dann guckt dann so jemand von oben runter und sagt, was willst du denn? So ungefähr. Also so blöd war er nicht. Aber sagt so, nee, ich will mich auf meinen Wettkampf konzentrieren. Und ich weiß nicht mehr, wie es dann dazu kam, dass wir dann doch dieses Interview bekommen haben. Wir haben ihn halt einfach irgendwie weiter bearbeitet. Und irgendwann kam er mir mit einem Spruch blöd und dann kam ich ihm mit einem Spruch noch blöder zurück. Weil, sage ich ganz ehrlich, das mir halt relativ wenig gefallen. Auch jetzt nicht, also auch von Sportlern, von denen erst recht nicht. Vor allem war ich da, um meinen Job zu machen. Und dann hatten wir eine Ebene gefunden und irgendwann sind wir halt wirklich, irgendwie ist er aufgetaut. Und war dann echt einfach wirklich großartiger, cooler Typ, der halt auch, das ist dann so einer, wenn er dich mag, dann fragt der halt auch, und wie geht's, gut geschlafen, kann ich dir was Gutes tun, bla bla, der erinnert sich dann auch an einen. Und ja, er hat polarisiert und ich meine, der hat auch irgendwie Aussagen getroffen, die sind jenseits von gut und böse. Das hätte er sich auch sparen können, aber ich glaube, das hat er halt auch einfach gemerkt und daraus gelernt und ist ja dann auch ein bisschen ruhiger geworden. Und wie er aber halt, das muss ich tatsächlich sagen, das war bei einigen so, bei Harting halt fand ich es faszinierend, wie der dann irgendwann diesen Wandel hinbekommen hat von ich polter durch die Gegend und brülle alles nieder zu ich bin jetzt ein bisschen überlegter und wie gehe ich mit diesem Druck um. Das fand ich jetzt schon nicht so verkehrt.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Er hat damals, du hast es gesagt, mit Knieproblemen ist er angetreten. Er war 2009 Weltmeister geworden. Diese Bilder, wie er sich das Trikot vom Leib gerissen hat, wie er im Wassergraben des 3000 Meter Hindernislaufs gebadet hat, die gingen um die Welt damals. Und 2011 war er eigentlich auch großer Favorit, aber du hast es gesagt, er hatte Knieprobleme, Patellasehnenprobleme. Er hat hinterher im Interview gesagt, ich habe zu 60% vielleicht durch die Schmerzspritze dann die Schmerzen wegbekommen, aber es hat wirklich sehr weh getan. Und deswegen hat er damals alles in den ersten Versuch gelegt. Und der war gleich so ein Ding, womit er die Konkurrenz geschockt hat und womit er absolutes Zeichen gesetzt hat. 68,97 Meter. Gerd Kanter, sein...
Das war der vierte Wurf.
Der vierte? Es tut mir leid.
Der erste war 68,50.
Ah, der vierte war es dann.
Er war trotzdem, also mit dem hätte er auch schon Gold geholt.
Dann habe ich das falsch gelesen, das tut mir leid. 68,50, ja. Mit dem ersten Wurf hätte er schon Gold geholt und hat mit dem vierten dann nochmal diese 68,97 rausgehauen und hat Gerd Kanter, seinen ewigen Rivalen, dann um 2 Meter distanziert und war quasi 3,50 Meter vor dem vierten Platz, einem ehesten Mal Israel. Das war eine absolute Machtbeschreibung damals von Robert Harting.
Definitiv, vor allem, also der hat sich halt die Tage zuvor bewegt wie ein 100-Jähriger oder halt, weiß ich nicht, wie ein Handball-Invalide. Also du hast wirklich gedacht, okay, der Mann braucht definitiv irgendwie rechts, links neue Hüfte, aber ohne neues Gelenk und hier Knie bitte auch neu machen, dass der nicht mit dem Rollator da in den Stoßring ist. Das war wirklich ein Wunder. Und ich habe halt echt, also wir haben alle gedacht so, okay, wenn der jetzt einen Schritt blöd macht, dann geht da irgendwas so richtig kaputt. Und der hat halt selber auch gesagt, ich hau da alles rein, ich hau da alles raus und ich habe halt auch, also ich will eine Medaille, ich habe auch Bock drauf, aber ganz ehrlich, es tut halt Hölle weh. So, und dann, ja, bist du ja auch so ein bisschen, da waren, glaube ich, keine Texte auf Halde vorgeschrieben, ja. Da bin ich mir sehr sicher. Und dann knallt er halt im ersten Wurf halt schon mal, also so ein Statement raus oder denkst so, okay, wow, ja, komm da mal dran. Aber ich meine, Gerd Kanter ist jetzt halt auch irgendwie jetzt kein Niemand. Das ist ja auch eine Macht.
Absolut.
Im Diskurs. Und ich meine, die zwei verstehen sich, glaube ich, auch ganz gut. Und das ist auch so ein bisschen so ein freundlicher, freundschaftlicher Wettkampf. Das spornt natürlich auch an. Aber wie gesagt, dass der im ersten Wurf da direkt einen rausknallt, dann halt irgendwie der zweite war... Weiß ich nicht, ob er den ungültig gemacht hat. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Der dritte war halt auch schon mal nicht so schlecht. Und dann, weißt du, so zur Kür. Wo du sagst, der Junge ist doch eh alles gegessen. Du musst gar nicht mehr antreten. Geht er da zum vierten Wurf rein und ballert diesen Diskus da weg. Und ich meine, Robert Harting, wie gesagt, das ist ein Schrank. Das ist ein massiver Mensch. Wenn der den Diskus wirft, das sieht so federleicht aus. Das sieht so, also wirklich wie so, weiß ich nicht, der könnte auch Ballett tanzen in dem Moment. Das ist wirklich faszinierend. Also das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, so, es gab mal sowas wie Physik. Ich habe das mal in der Schule gelernt. Das ist nicht möglich, was du da machst.
Und das Knie ist ja durchaus ein Körperteil, was nicht zu vernachlässigen sein sollte beim Diskuswurf.
Den habe ich mir auch sagen lassen, braucht man. So allgemein.
Robert Harting hatte damals eine überragende Goldmedaille geholt im Diskuswurf. David Stoll musste länger kämpfen, um seine Goldmedaille zu holen. Robert Harting hat es quasi schon im ersten Wurf rausgeholt, aber dann im vierten Wurf seine Endweite geholt. David Stoll, fünfter Versuch, meine ich, waren die 21,78.
Ja, ich glaube, es war der vierte, kann aber auch der fünfte gewesen sein, aber vor allem, also wie gesagt, wir haben das ja alles immer nur in der Mixed Zone unten vorm Fernseher mitbekommen, aber irgendwann stehst du halt auch da und denkst dir so, sag mal, Junge, was bist denn du für ein Haiupai? Das ist jetzt der zweite, den du ungültig machst. Das ist der dritte ungültige Versuch. Was denn los mit dir? Also irgendwann bist du selber halt auch so ein bisschen, weil man ist ja angespannt. Denn das hat jetzt nichts mit irgendwie, weil er ein deutscher Sportler war, dass ich war das bei irgendwie, ich bin bei Wurfdisziplinen bei jedem Wurf angespannt. Oder bei Sprungdisziplinen, da ist mir egal, wer da jetzt gerade irgendwie an der Startlinie oder überhaupt da irgendwie im Wurfring Dingenskirchen steht. Aber du denkst dir halt auch nur, sag mal, du kannst es doch eigentlich. Also, was da los? Und dann haut der dann doch nochmal irgendwie diese 21, also fast 22 Meter raus, wo du halt auch überlegst, so, okay. Und Kollege, du bist halt echt jung. Und du hast jetzt auch irgendwie, weil der hatte, glaube ich, damals noch eine andere Wurftaktik. Es sah halt irgendwie also ein bisschen altmodisch aus bei ihm, nicht so wahnsinnig dynamisch wie bei anderen. Und dann knallt er dieses Ding da weg. Was, wie gesagt, also für mich sowieso faszinierend, wenn ich werfe, werfe ich nach hinten. Und auch sehr cool. Ich glaube, er konnte es selber nicht wirklich fassen. Also die Pressekonferenz am nächsten Morgen, die war sehr, sehr lustig, weil du zum einen gesehen, gemerkt und jetzt kann man es ja sagen, es ist quasi verjährt, ein bisschen an der Fahne gerochen hast. Es war eine feierintensive kurze Nacht.
David Stoll, damals 21 Jahre alt gewesen und er war direkt nach seinem Weltmeisterschaftssieg war er in der Pressekonferenz, noch bevor er gefeiert hat. Das hören wir jetzt dann auch nochmal.
Eine Steigerung, jetzt ist es noch mehr als Silber. Wir wollen nicht vermessen sein. Yeah! Es ist weit! Und er war gültig! Und jetzt bin ich mal gespannt. Es geht um wenige Zentimeter. Um 4 genauer gesagt. Und das war so im Bereich von 21,50 wieder. 21,78! Der Junge hat keine Nerven!
David Stoll, damals eine der Goldmedaillen geholt im Dinge wegschmeißen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Matthias de Sordo ist damals dann auch Speerwurf-Weltmeister geworden. Jetzt ist es, im Moment ist Speerwurf ja eine der Paradedisziplinen in der deutschen Leichtathletik. Damals war es dann auch noch eine große Überraschung, dass er den großen Favoriten Andreas Thorkildsen dann besiegen konnte mit 86,27 Meter. Was waren noch so Geschichten, die du als beeindruckend empfunden hast? Wir haben vorhin über Christina Oberkvöll gesprochen, die eigentlich auf Platz 8 eine absolute Enttäuschung hingelegt hat, weil sie wollte unbedingt die Medaille, sie wollte auch die Goldmedaille, aber sie hat damals enttäuscht. Was waren so Geschichten damals, die dich noch beeindruckt haben?
Auf deutscher Seite sozusagen hat mich tatsächlich auch noch beeindruckt einmal Jennifer Oeser, die eigentlich selber auch sagte, Chancen rechne ich mir nicht aus und dann sich da aufs Treppchen gearbeitet hat, was ich irgendwie sehr großartig fand, weil sie also damals halt auch irgendwie sagte, naja komm, das ist jetzt quasi mein sportlicher Lebensabend, ne? Ich mache das jetzt nochmal mit und dann gucken wir mal, wie es läuft, aber Chancen, nö, eigentlich eher nicht. Und Mehrkampfdisziplinen finde ich persönlich sowieso wahnsinnig faszinierend, weil du als Sportler ja so ziemlich alles nicht nur halbwegs gut, sondern tatsächlich auch wirklich gut können musst. Kannst ja nicht sagen, ich kann ein bisschen laufen, ich kann ein bisschen werfen und kann ein bisschen hüpfen.
Ja.
Das muss ja schon auf einem sehr hohen Niveau auch sein. Und was mir halt auch noch in Erinnerung geblieben ist auf deutscher Seite, ist Martina Strutz, die wirklich klein ist und die tatsächlich im Stabhochsprung Silber geholt hat. Wo du halt dachtest, also dieser kleine Mensch, der muss von da unten erstmal da oben und dann da drüber kommen. Und also sie ist halt auch die ganze Zeit da durch Südkorea wirklich gehüpft wie so ein kleiner Sprungfloh und hat die ganze Zeit immer gesagt, ich bin ein Riese in diesem Land, ich bin ein Riese in diesem Land, weil sie halt irgendwie der Meinung war, die Koreaner sind noch kleiner als sie, was halt einfach wahnsinnig witzig war. Und also mit Martina Strutz hatte damals, glaube ich, auch nicht wirklich jemand gerechnet. Mhm. Das fand ich noch sehr cool. Und dann, es gab halt auch so, Oscar Pistorius, der zum ersten Mal als Paralympics-Sportler in einem nicht paralympischen Weltmeisterschaft über die 400 Meter teilgenommen hat. Das war damals auch eine große Geschichte. Ist im Halbfinale, meine ich, ausgeschieden, aber also einfach dieses das erste Mal läuft da quasi ein Prothesenläufer mit.
Ja.
Das war auch das große Ding schlechthin und es gab halt noch so ein paar kuriose Sachen. Da gab es irgendwie eine Weitspringerin, Weißrussin oder Russin, weiß ich nicht mehr genau den Namen, versuche ich gar nicht erst auszusprechen. Das erspare ich jedem.
Nastassja Mironchik-Ivanova war's.
Dankeschön. Die tatsächlich, ich weiß gar nicht auf welchen Platz, ich glaube, sie wäre zu Gold gesprungen mit ihrer Weite und hatte leider Gottes den Pferdeschwanz zu lang, nicht richtig frisiert. Und der hat ihr dann, weiß ich nicht wie viele Zentimeter, geklaut, sodass ihre eigentliche Sprungweite für den Goldsprung nicht gezählt hat und sie somit auf dem 4. Platz gelandet ist.
Es war der 2. Versuch von Nastassja Mironchik-Ivanova und sie wäre auf 6,90 Meter gesprungen. Es wäre die Goldmedaille gewesen im Weitsprung. Es hätte 60.000 Euro Prämie für sie gegeben. Der Pferdeschwanz allerdings, der ist vorher im Sand gelandet und es ist am Ende ein Körperteil, das gemessen wird und dort wurden dann nur 6,74 Meter gemessen. Es waren 16 Zentimeter, die da gefehlt haben. haben. Und es war am Ende nur der vierte Platz. Wie tragisch. Ich meine, ich habe mit Haaren habe ich abgeschlossen vor wahrscheinlich 20 Jahren. Aber wie tragisch ist das, wenn man einfach nur, ja, wenn sie einen Dutt getragen hätte, hätte sie Gold geholt im Weitsprung.
Ja, ich frage mich halt auch, Mädel, also oder allgemein, liebe Leute, ihr macht es doch nicht zum ersten Mal. Also ihr messt ja auch, ihr lasst ja auch nicht zum ersten Mal messen und ihr kennt ja auch die Regeln, dass halt eben auch Haare als quasi Körperteil gemessen werden. Dann bindt ihr doch das Gefissel auf dem Kopf zusammen. Also man muss ja nicht in Schönheit sterben, bitteschön.
Nein, absolut nicht.
Wenn du sagst, es sieht blöd aus, dann sieht es halt mal für einen Sprung blöd aus. Aber dann hol dir wenigstens Gold und kassier ab. Was ist da los?
Ja, ja. Also war eine der tragischen Geschichten. Das war die WM 2011. Die Leichtathletik heute hat in Deutschland eine, ja, gerade bei den Frauen sehr viele Frontrunnerinnen, möchte man sagen. Malaika Mihambo zum Beispiel, die einen unglaublich sympathischen Eindruck hinterlässt und dann auch sportlich ganz großartig überzeugen kann. Gina Lückenkämper, wie sie alle heißen dann auch. Ist Deutschlands Leichtathletik im Moment auf dem richtigen Weg, deiner Meinung nach?
Ich glaube, es ist so ein bisschen in der Findungsphase sozusagen. Also ich bin so, also schwierig, weil dieser Anspruch, wir müssen X Medaillen holen. Ich glaube, dass sich damit kein Sportverband irgendwie auch nur ansatzweise einen Gefallen tut, weil du halt einfach Erwartungen erwächst und hochschraubst, die, also wenn sie nicht erfüllt werden, ist das Geschrei immer groß. Wenn du tief stapelst und mit keinen Erwartungen oder wenig Erwartungen reingehst, ist es ja umso schöner, wenn man halt X Medaillen holt. Und es war, also dass die deutsche Leichtathletik in den Wurf, also sagen wir in den technischen Disziplinen, immer schon mit vorne dabei war, vor allem die Männer. Das ist ja bekannt, dass auf dem ganz internationalen Parkett jetzt mal, also ne WM, weil europäisches Parkett ist nochmal eine andere Leistungsschiene, aber auf dem internationalen Parkett, dass wir da in den Laufdisziplinen, also dass der deutsche Sport in den Laufdisziplinen da vielleicht nicht ganz so mithalten kann. Jetzt mal dahingestellt, woran es liegt. Das ist auch schon seit mehreren Jahren bekannt, aber ich finde tatsächlich, dass der Weg, den sie mit einigen Sportlern einschlagen, ein richtiger ist. Da auch so ein bisschen mehr, ne, Präsenz der Sportler zu zeigen und zu fördern und vielleicht auch ein bisschen zu fordern. Das sind ja auch alles irgendwie sympathische Typen.
Ja.
So, ne, die wirken relativ bodenständig, die geben vernünftige Interviews, die Aussagen sind irgendwie auch amüsant zum Teil und so. Also der Weg ist ein richtiger. Also ich finde, man sollte, oder meine Meinung ist, gerne ein bisschen langsam angehen lassen. So, es muss nicht auf Gedeih und Verderb jetzt wieder, irgendwie müssen wir im Medaillenspiegel, muss Deutschland irgendwie auf Platz, was weiß ich was kommen, 4, 5, 6, sondern so mal ein bisschen entspannt, ein bisschen ruhig, weil es gibt halt einfach irgendwie andere Leichtathletik-Mächte. Dazu zähle ich mittlerweile Großbritannien auch.
Ja.
Da kommst du dann in Deutschland nicht gegen an. Was aber vielleicht, also ich weiß nicht, ob man vielleicht einfach dieses System der sagen wir jetzt hier quasi Sportförderung, und ich meine jetzt nicht im finanziellen Sinne, sondern tatsächlich im sportlichen Trainingssinne, auch eventuell mal überdenken sollte, könnte, müsste. So dieses, ne, weg von den Sportsoldaten und Sportpolizisten, einfach mal gucken, wie es irgendwie andere Nationen machen. Das wäre vielleicht nochmal ein Ansatz. Aber ansonsten, ja, es ist aber, wie gesagt, in meinen Augen kommt es halt nicht drauf an, wie viele Medaillen wer wie was gewinnt.
Aber
Hauptsache, die sind sauber.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Aber mit diesem Triumvirat, Gina Lückenkämper, Gesa Felicitas Krause, die ich eben vergessen hatte, und Malaika Mihambo, hat das die deutsche Leichtathletik ja drei Sportlerinnen, die erstens nicht nur sympathisch sind, sondern zweitens auch noch sportlich überzeugen. Und das ist ja durchaus vielleicht sogar ein Glücksfall für die deutsche Leichtathletik.
Das auf jeden Fall, und vor allem, weil es halt vor allem bei Gesa Felicitas Krause auf eine Disziplin ist oder auf einer Strecke ist, die ja nun wirklich alles andere als glamourös ist.
Ja, absolut.
Und auch, also für, sagen wir mal, auch für den 0815 Freizeit allgemein sportbegeisterten Menschen, der sich halt auch denkt, so, boah, ja geil, irgendwie so ein bisschen mal Mittelstrecke laufen oder sprinten oder sonst was. Das kann ich ja auch und da kann ich mich irgendwie reinversetzen und sowas. Ich kenne relativ wenige, die irgendwie sagen, ja, super cool, also in meiner Freizeit mache ich Hindernislauf.
Ja.
Yay.
Ja, auf jeden Fall die drei taugen als Vorbilder. Das war das Spiel meines Lebens von meiner Gästin Malisa heute. Vielen Dank, Malisa. Das war ein großer Spaß, mit dir über die WM 2011 zu sprechen und auch das Ganze drumherum dann so ein bisschen einzuordnen. Vielen Dank dafür.
Ich habe zu danken. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht und irgendwann erzähle ich dir dann auch mal von dem Freaky Medienhotel.
Sehr, sehr gerne. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, wenn ihr in irgendeiner Weise ein Sportereignis habt, was ihr nicht vergessen könnt, worüber ihr gerne sprechen wollt, dann kontaktiert mich bzw. mein Sportpodcast.de und wir sprechen gerne darüber. Das war die neue Ausgabe. Wenn euch das Spaß macht, was ich mache, hier mit das Spiel meines Lebens, freue ich mich über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Sagt es gerne weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Unvergessene Emotionen.
Da.
Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.